Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ja, das ist sicher heavy gewesen und da habe ich unterdurch müssen und ich habe verschrauen. Also im Auto, ich meine, fast durchgetragen. Einfach jemanden wollen zu verstehen und nicht zu verstehen. Also nicht, es ist nicht wie eine Sprache, wo du weisst, wenn ich mir Mühe gebe, lehre ich sie. Es ist einfach, es geht einfach nicht.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Wir haben Grund zum Feiern hier im Vis-à-vis. Das ist nämlich unsere 100. Folge. 100 Folgen Leben pur. Was für eine Freude. Und das nehmen wir zum Anlass, um den Spiess umdrehen. Trud Stutz und ich hocken statt als Hosts und Fragestellerinnen auf einen anderen Sessel, nämlich auf den als Gast, als Fragenbeantworterinnen. Wir erzählen aus unserem Leben, so wie das unsere Gäste hier Woche für Woche machen. Weil wir jetzt aber noch gerade in der Sommerpause sind, hörst du die beiden Spezialsendungen am 21. August und die Woche darauf, gerade dann, wenn wir wieder mit neuen Folgen hier parat sind. Bis dann bringen wir nochmal unsere Lieblingsfolgen heute mit dem Sam Jordi. Das ist eine von meinen Lieblingen, weil bei diesem Gespräch bin ich durch jede Gefühlsregung durchgegangen. Ich habe gelacht, ich habe gerannt, ich war verrückt und ich habe mich gefreut. Als der Sam Jordi 18 war, hatte er nämlich eine Hirnhautentzündung, die ihn ins Koma versetzt hat. Er wachte zum Glück auf, aber mit bleibenden Schäden in der linken Körperhälfte. Und Jahre später verliert er auch seinen Sohn, der schon in der Schwangerschaft eine schwere Diagnose bekommt. Im tiefsten Schmerz rund um den Tod erzählt er uns von Liebe und von Schönheit, die er mitten in diesem Schmerz hat erlebt. Der Sam Jordi leitet aber auch noch zusammen mit seinen Brüdern ein Familienunternehmen in der 5. Generation. Auch davon erzählt er uns. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Sam Jordi, schön, dass ich hier sein darf. Wir hocken hier an einem Sitzungstisch, in einem Sitzungszimmer von Jordi AG. Das ist eine Druckerfirma, die du zusammen mit deinen Brüdern führst, in der 5. Generation. Wie was für eine Familie bist du hineingeboren worden? Kannst du uns ein bisschen in deine Kindheit?
Sehr gerne. Also, es sind so ein zwei Teile für meine Eltern. Und das ist so das Unternehmertum von Vaterseite kommt. Und der andere Teil ist das Französische von meiner Mutter. Mhm. Das ist schon ein sehr grosser Teil, würde ich sagen, der Teil, der was sehr ausgeprägt bei mir vorhanden ist. Ich habe Schwäche für alles Französische zu essen, die Menschen, die Sprache und alles. Und ich hatte wunderbare Grosseltern, Pepe Memme von Frankreich. Und dort war eine sehr starke Prägung, wo mein Vater als Unternehmer sehr geprägt hat, die ganze französische Westschweiz, die ein bisschen anders tickt, ein bisschen lockerer ist und so. Und vom Vater her, ja, als Kind, er hat uns mitgenommen in die Druckerei. Wir haben die Druckerei gesehen, wir haben Druckmaschinen gesehen. Unter dem Haus haben wir ein Lager gehabt und ja, da kommst du in Berührung. Aber zum Unternehmertum selber, ich glaube, das musst du irgendwie erleben, wenn du älter bist. Als Kind, auch ich, habe noch nicht so viel mitbekommen, was Unternehmertum wirklich ist.
Mhm. Das tut nach einem relativ gegensätzlichen Paar. Also, dass deine Eltern auch sehr unterschiedlich waren.
Absolut.
Absolut.
Also die französische Seite hat überhaupt nicht verstehen, wie mein Vater in den Ferien noch gearbeitet hat und Visionen hatte für das Unternehmen. Das war für sie ein absolutes No-Go. Die Franzosen, die gehen ein bisschen auf die Arbeitgeber. Ist das alles ein bisschen negativ gekocht, angekocht? Also Führungspersonen sind dort sehr schlecht und die einem ausnutzen. Und das hat mein Vater extrem zu spüren bekommen. Also es waren Gegensätze gewesen. Mami und Papi, definitiv.
Wie war es für dich als Kind gewesen? Hast du es realisiert oder hast du es gespürt? Oder wie hast du es wahrgenommen?
Ja, als Kind noch nicht. Würde ich sagen, nicht. Ich merke jetzt so, also sie sind nicht zusammen, sie sind geschieden. Das ist einfach, Diskussion wirklich führen, ist fast nicht möglich gewesen. Sagen sie, aber das habe ich als Kind nicht erkannt.
Du bist der Jüngste im Bund mit 3 Brüdern und einer Schwester.
Genau.
Wie hast du das erlebt, also der Jüngste im Bund zu sein?
Also ich habe sie dominiert, das Jüngste. Nein, ich habe es eigentlich auch sehr gut erlebt. Es war sicher so, dass, als ich 14, 15 war, ist die Scheidung gekommen. Und dort hatte ich als Jüngster ja eh schon mehr Freiheiten gehabt. Und dann haben sich die Eltern noch geschieden und dann hatte ich ultra viel Freiheiten gehabt. Also, ich kann ein bisschen machen, was ich wollte. Aber, trau als Jüngster, ja, mich ging auch gefühlt. Also, es war schön, mit den älteren Brüdern aufzuwachsen, vor allem in der Schule. Da hast du immer die Eltern, die beschützen. Und auch Cousins hatte ich auch noch gehabt. Und da bist du eigentlich sehr, sehr behütet und beschützt der ganzen Schulzeit. Das war noch cool gewesen. Und wir haben es gut gehabt. Als Brüdchen und als mit der Schwester.
Und wie würdest du dich beschreiben als Kind? Was bist du für ein Kind gewesen?
Ich war sehr schüch gewesen. Ich glaube, man hat mich gern gehabt. Ich war so ein herziger, unauffälliger Gil gewesen. Also, das Herzig meine ich jetzt nicht optisch, sondern einfach so ein bisschen von Art her, einfach so eine Scheuche halt. Und, das Scheuche würde ich sagen, habe ich immer noch. Aber ich kann eher, ja, irgendwie entwickelst du dich und das ist schon ein bisschen weniger der Fall, das Scheuche.
Inwiefern hast du das immer noch? Was ist das Scheuche? Also, so ein bisschen das gern für dich sein oder die Begegnung mit Menschen, die eher Herausforderung ist? Oder was ist das Scheuche?
Also, das Scheuche, ich bin gerne für mich an der Zeit aus, irgendwie für mich allein. Also, das brauche ich auch ein bisschen. Ich liebe Gespräche zu zweit so. Habe ich auch praktisch nie Respekt. Also, ich habe nicht Angst vor einem Gespräch, egal wer es ist. So. Mhm. Aber in dem Moment, was mehr Leute sind, dort merke ich, dort kommt das Schüchen ein bisschen zurück. Oder muss mich viel mehr entscheiden. Also, jetzt gehst du dort rein, jetzt klebst du dort einen rein oder was auch immer. Das ist einfach, muss man viel mehr zusprechen, als das ist der Fall ist so.
Mhm.
Und dann spüre ich es halt, dass der Scheuch Sam da ist. Andere lieben es ja, eine Sitzung zu leiten oder irgendwie Einfluss zu nehmen auf eine Menschenmenge. So. Und ich jetzt ein bisschen weniger.
Mhm. Obwohl du heute ja eine Führungsperson bist, auf das kommen wir noch ein bisschen zu reden, wie du den Weg rein gefunden hast. Du hast gesagt, als du 14, 15 warst, haben sich deine Eltern lassen scheiden. Du kannst uns ein bisschen zurücknehmen in das. Was hat das für dich bedeutet? Wie war das für dich gewesen?
Ich muss sagen, es war nicht so schlimm gewesen. Also der Moment, klar, wo der gesagt wird, hey, Sam, das war sogar bei Berufswahl gewesen, mein Vater. Ja, im Nachhinein habe ich gemerkt, er hat immer wieder probiert, mir das zu sagen. Hat immer gleich angefangen. Und das ist schon ein Klapp, wenn du merkst, oh shit, jetzt geht das auseinander. Und es ist nicht nochmal auseinandergegangen, sondern meine Mutter hat sich eigentlich für eine homosexuelle Beziehung entschieden. Und das ist halt einfach, es ist deine Mami, die du, also ich liebe sie immer noch über alles, aber auf das Mal merkst du, die liebt nicht mehr Papi, sondern die geht jetzt eine Beziehung mit einer Frau. Und das ist so, als 14, 15-Jähriger ist das schon noch hart, irgendwie.
Mhm.
Aber ich würde sagen, es hat mir nicht geschadet. Ich hatte gute Freunde, ich hatte Brüder, Schwestern, also wirklich ein wunderbares Umfeld und in dem Sinne hat es mir nicht geschadet. Ich finde, sie haben sich selber vielleicht ein bisschen geschadet. Also das Leben ist nicht einfacher geworden für sie, würde ich sagen.
Durch die Trennung und durch die Scheidung.
Genau.
Mhm.
Genau.
Also bist du dann weiterhin bei deiner Mutter aufgewachsen? Oder haben sie es aufgeteilt, das Sorgerecht? Oder?
Mutter ist dann rausgegangen.
Mhm.
Vater hat aber gesagt, du kannst jederzeit kommen. Also hat sie ein bisschen beides dürfen haben. Sie ist eigentlich weg, sie nicht bei uns gewohnt, hat aber kein gleich noch einen gesehen.
Also es ist ein- und ausgegangen weiterhin bei euch daheim?
Mhm, genau.
Okay.
Und ja, hat dazu geführt, eben, dass ich beides erkannt habe. Also eben, wie zwar gegen Vater entschieden hat, aber gleich die Kinder noch ein bisschen erkannt haben und auch noch ein bisschen die andere Beziehung. Genau, aber wir waren beim Vater.
Mhm. Aber ihr seid ja eben alle schon recht gross gewesen. Du bist ja der Jüngste mit 14, 15.
Mhm.
Und das heisst, eben, man hat sich auch gar nicht gross um euch kümmern. Oder wie oft war sie denn da gewesen, deine Mutter?
Oh, das weiss ich gar nicht mehr. Ja, sicher wöchentlich, vielleicht mehrmals pro Woche.
Und das heisst, dein Vater hat Care-Arbeit vor allem übernommen für euch. Also er hat die Betreuung von euch übernommen.
Also WC-Putz und Kleider richtig anlegen und so, das hat alles der Team übernommen. Mein 4 Jahre älter Bruder.
Okay.
So ein bisschen die Sachen.
Mhm.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Also, Papi war gerne da gewesen. Und er war da gewesen, hat aber auch so ein Unternehmen gehabt. Und die Mutter war auch da gewesen. Aber ich weiss es ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Wie war es?
Es ist ja nachher eine weitere herausfordernde Situation auf dich zugekommen. Mit 18, jetzt bin ich gerade unsicher. Mhm,
genau.
Mit 18 hast du eine Hirnhautentzündung gehabt, die ja, schlimm verlaufen ist. Kannst du uns von dem ein bisschen erzählen?
Mhm. Also 2006, als ich 18 war, hatte ich eine Hirnhautentzündung gehabt. Und das ist an einem Moment passiert, wo nur noch der Tim bei uns daheim gewohnt hat. Alle anderen Kinder waren das. Und die Mutter auch. Und meine Mutter ist Ärztin. Mhm. Und so habe ich einfach einen Samstag, einen normalen Samstag, am Freitag habe ich noch gearbeitet, am Samstag bin ich krank gewesen, habe ich einfach komische Sachen angefangen zu machen. Und der Tim hat das gemerkt, zum Glück.
Also okay. Was für komische Sachen zu machen?
Ich habe beim Sofa habe ich das WC gesucht, habe rumgeschnagelt im Zimmer, habe das Gleichgewicht nicht mehr gehabt, also bin so ein bisschen Kühlschrank hineingehauen, Stegen aufgehauen, so ein bisschen. Der Tim hat gemerkt, oh, irgendetwas ist auch nicht gut mit meinem Bruder. Ich habe meine Mutter angerufen, es war Nacht. Und sie ist gang locker gewesen. Die Mami, die hat die ganze Strasse amigs die Wunden geneigt. Einfach, die ist, einfach machen. Meine Mutter ist so, ah, wie fair, macht sie und so. Und, sie hat es zuerst nicht so ernst genommen. Und der Tim hat dann gemerkt, ah, nein, das kommt nicht gut. Und dann hat er eine Ambulanz angerufen, Nacht von Samstag auf Sonntag. Und gleichzeitig hat sich dann meine Mutter auf den Weg gemacht. Auf Baub, die war dann das Güdercafé.
Und dein Vater war nicht daheim gewesen, denn?
Mein Vater? Auch nicht. Ich habe keine Erinnerung an meinen Vater. Und vielleicht hat er auch tief geschlafen, das kann man mir aber fast nicht vorstellen. Ja, das war auf einer Skitour gewesen, oder irgendwo auf einer Alphütte. Dann kam die Ambulanz gekommen und, das hat man mir erzählt, ich habe mich dann auch gewehrt. Also, ich habe dann einfach reinschlagen und das war der Moment gewesen, wo das gehört nicht so zu meinem Naturell, einfach mal reinschlagen, so. Mhm. Und, nein, sie mussten mich halt betäuben. Und dann bin ich ins Koma gefallen, Samstag auf Sonntag Nacht, und bin dann so knapp in 2 Tage im Koma gewesen. Und für meine Mami, nein, ist der Brückschatz, meine Mami, ist natürlich schwierig gewesen, wenn du Ärztin bist, du hast das Haus verlassen, und dann der jüngste Sohn bekommt eine Krankheit, die sie wahrscheinlich ein bisschen früher erkannt hat, dass sie Hirnhautentzündung ist.
Mhm. Ja, irgendwann eine Frage, also, was ist vorausgegangen? Hast du irgendwie Fieber gehabt? Bist du krank gewesen? Oder ist das wirklich so akut, einfach in der Nacht, so hat sich das aufgebäumt?
Mhm. Also, Samstag wirklich normal krank, 39 Grad Fieber. Mokka ja gut gegessen, ich liebe Mokka ja gut. Und normal krank, nicht mal schlimm, normal krank einfach. Und Kopf, ja. Aber meine, also, ich hätte es nie erwartet. Es ist aber extrem schnell gegangen.
Mhm. Du bist im Koma gelegen, du bist auch gekommen.
Genau.
Und nachher?
Und dann, ja, ich hatte x Schläuche, also ich hatte überall die Nase, in den Mund, künstlich beatmet. Und ich hatte nur 18% Überlebenschance gehabt, trotz Behandlung. Gibt es auch nicht so oft die Art Hirnhautentzündung in der Schweiz. Und das hat meine Mutter hat eine Ausbildung, hat sie 2 Fälle gehabt und die sind beide gestorben in ihrer Ausbildung. Also war sie neben mir gewesen, ich im Koma. Sie mit ihren Schuldgefühl, warum bin ich nicht da gewesen als Mami? Ja, und erwachen bin ich, als der Gebusch reinkam, mein ältester Bruder, der dann an mich her ist und gesagt hat, hier ist der Gebu, kennst du mich noch? Hörst du mich noch? Kennst du mich? Und dann mit dem Zeh bewegt und dort schnell, habe ich mein grosses Zeh bewegt und dann war klar gewesen, okay, Sam wacht wahrscheinlich auf. Hat aber nicht gewusst, wenn ich erwache, habe ich Hirnschäden, habe ich irgendetwas.
Kannst du dich an das erinnern?
Ich kann mich erinnern an das Schluch rausnehmen, das mich künstlich beatmet hat. Dort habe ich reagiert auf den Mann, ich mich auch erinnere. Mhm. Und die Person im Notfall, das ist ein schönes Geschenk, das ist eine Person, die ich kennt habe. Also die Person, die den Schluch rausgenommen hat, die habe ich gekannt. Mhm. Und als ich dann erwacht bin, dort, ich habe nicht geschnallt, was passiert ist. Es war ganz speziell gewesen. Ich habe gesehen, dass Leute rennen, Freunde sind gekommen, eins vor ein Zeug. Und ich habe es einfach nicht realisiert, was ist los? Und als ich erwacht bin, hatte ich eine halbe Gesichtslähmung gehabt. Ich habe geschillert. Also wenn ich gelacht habe, nur eine Hälfte von meinem Gesicht gelacht. Mhm. Ich habe geschillert, das heisst, ich habe doppelt gesehen, das habe ich auch lange nicht geschnallt. Und ich habe kein Gleichgewicht mehr gehabt. Also ich musste neu lernen laufen. Aber sonst ist eigentlich, glaube ich, alles gut. Und zu hören natürlich, zu hören ist auch, ist im Moment, als ich erwacht bin, noch gut gewesen, aber dort müssen wir halt extrem viel Antibiotika müssen in eine Pumpe und so könnte es sein, dass auch mein Gehör wegen dem kaputt ist gegangen. Nur das ist das, was noch da ist.
Also, du bist dort aufgewacht. Mhm. Du hast gemerkt, mit mir stimmt ganz vieles nicht mehr, oder? Du hast gemerkt, dass ich ganz viele Leute, ganz viele Emotionen. Also, wie ist es dir gegangen mit dem?
Also, die Emotionen und die Zuneigung von den Menschen, das ist natürlich ultra schön. Das ist, mein Bruder ist heilig von der Dominikanischen Republik und so. Aber geschnallt, wie schlimm das war, das habe ich auch lange nicht. Ich bin erwacht, habe meinen Schlagzeuglehrer angerufen, mich entschuldigt, dass ich die Schlagzeugstunde nicht besucht habe vom gestrigen Tag. Und also ich habe wirklich nicht geschnallt, was passiert ist. Das ist erst nachher gekommen, als ich gemerkt habe, shit, ich habe knapp überlebt. Mhm. Ich habe, ja.
Und realisiert, dass du irgendwie neu musst lernen laufen, dass da mit deinem Körper etwas ganz Krasses passiert ist. Hast du es realisiert?
Ich habe es nicht realisiert. Vielleicht ist es so, ich glaube, ich denke eher positiv. Und als ich im Spital war, als sie mich zu hören haben, untersucht, habe ich gemerkt, also haben sie mir gezeigt, es ist nicht so gut. Und wir wissen nicht, wie es rauskommt. Für mich ist klar, dass ich es gut raus. Also ich werde wieder hören. Mhm. Aber wir erinnern uns dann, ein Freund zu mir kam und gesagt, Sam, im Fall, auch wenn das Gehör nicht mehr kommt, wir finden eine Lösung. Wir kommen mit Schlag mit dem. Mhm. Und dort habe ich gemerkt, oh ja, shit, vielleicht kommt es gar nicht mehr, das Gehör. Aber erst dann habe ich realisiert und zuerst mal daran gedacht, vielleicht kommt es nicht. Mhm. Genau.
Du hast nachher also müssen lernen laufen wieder. Mhm. Wie lange bist du nachher mit dem beschäftigt gewesen, so mit der Aufbauphase? Oder wie lange hast du gehabt, bis du wieder ins normale Leben zurückgefunden hast?
Ja, etwa drei, vier Monate. Also Schille, Gesichtslähmung, das ist sehr schnell weggegangen. Und zu lernen laufen wieder, das hat etwa drei Monate gebraucht. Ich tue jetzt viel mehr über die Augen. Und das hat mein Hirn irgendwie noch müssen lernen. Das Gleichgewicht sogar ein weniger und eins, wo ein Mühe angeschlagen ist. Mhm. Und so habe ich dann müssen lernen, mit den Augen ein bisschen mehr mit dem das Gleichgewicht echt zu organisieren. Und so ist natürlich Extremsport wie Schutten, Säckeln und Aufschauen, Himmel nach dem Ball suchen. Das sind herausfordernde Sachen für mich. Aber also es geht. Bis heute, ja.
Das ist bis heute herausfordernd.
Die Dunkelheit ist schon sehr, sehr herausfordernd. Also Dunkelheit ohne Licht, ich kann fast nicht laufen, wenn es richtig dunkel ist.
Das Gehör hat sich ja dann nicht so erfreulich entwickelt, oder? Da hast du immer wieder so phasenweise gar nicht gut gehört, dann ist es wieder besser gegangen. Hast du lange nicht gewusst, ja, also, wie genau wird es? Wie war das für dich gewesen? Eben so, dass die Unsicherheit, gehöre ich wieder, oder, ja?
Also das Gehör, das war heavy stuff gewesen. Also es ist zu einer Zeit gekommen, wo ich halt, ich bin 18-jähriger junger Mann gewesen. Du wolltest dann keine Hörgeräte tragen. Mhm. Und das war am Anfang eigentlich auch okay gewesen. Es hat einfach sehr fest geschwankt. Also es konnte sein, dass ich praktisch schwerhörig bin, am Morgen und am Abend normal ohne Hörgerät mit jemandem kann reden. Und das hat Einfluss auf alles. Also auf Unsicherheit. Also ich war grundsätzlich viel unsicherer gewesen als Mensch, weil ich nicht die Leute angeschaut habe, zumal geschaut habe, redet jemand? Aha, nein, er redet nicht, er redet vielleicht er. Und habe so einfach so eine Grundunsicherheit gehabt und ganz, ganz viel Recht aus der Form die Momente erlebt. Es gibt auch sehr viel demütigende Erlebnisse, hat nicht gut gehört, was du aber falsch verstehst. Sei das Frauen, die willst klar machen und dann verstehst du sie nicht oder was auch immer, laufen einfach weg, wenn jemand mit mir fährt, davon reden. Mhm. Ja. Und das ist sicher heavy gewesen und da habe ich unterdurch müssen und ich habe oft schrauen. Also im Auto, ich meine, fast durchgetragen. Einfach jemanden wollen zu verstehen und nicht zu verstehen. Also nicht, es ist nicht wie eine Sprache, wo du weisst, wenn ich mir Mühe gebe, lehre ich sie. Es ist einfach, es geht einfach nicht.
Also ein Kontrollverlust, oder? Plötzlich ist es wieder weg, stell ich mir vor, und du kannst eigentlich wie nichts machen.
Mhm. Ja, es ist so verzweifelnd, weil du kannst nichts machen. Es gibt nichts, wo dir die Aussicht gibt, dass es wieder besser wird oder so. Und irgendjemand hat mal gesagt, dass jemand, der nicht sieht, der Trend von Sachen oder von Dingen, jemand, der nicht hört, der Trend von Menschen. Ich weiß ja nicht, wie es ist, nicht zu sehen, da würde ich auch nie etwas irgendwie urteilen. Ich weiß nicht, wie es ist, aber es ist wirklich so. Also bei allen, die ich kenne, die Gehörprobleme haben, du distanzierst dich automatisch von Menschen. Und das ist schon schlimm. Aber ich hatte zum Glück mega einfach gute Leute um mich gehabt. Richtig, richtig gute Leute. Mhm.
Also vor allem deine Family auch oder Freunde?
Family, Freunde. Mhm. Freunde, die es einfach genommen haben. Und die haben, also ich hatte eine wunderbare Jugend gehabt, trotz dem Gehör.
Wie lange ist in die Phase gegangen, was so unsicher war, was immer wieder mal gut gegangen ist, dann wieder schlechter, wo du so geschrauen hast, immer wieder an, aus Verzweiflung?
Ja, die ist etwa von wahrscheinlich so 2007, sagen wir mal, bis 2011, was viel geschwankt hat, so, wo ich noch nie gewusst habe, wenn ich Sport mache, vielleicht ist das gut, dann habe ich ein bisschen mehr Sport gemacht und so. Und dann ab 2011 hat es sich einfach immer mehr verschlechtert und ist eher konstant schlecht geblieben.
Mhm. Also ist ja eine lange Zeit, oder? Also es sind mehrere Jahre. Seit
ja, genau.
4 Jahre.
Ja. So, und dann, nach diesen 4 Jahren ist es konstant schlecht geworden bis 2019, wo man gemerkt hat, ja, haben wir im Inselspital gesagt, hat, ja, Herr Jordi, ist im Prinzip ohne Hörigkeit zu der Schwerhörung. Also, verlieren kann dort nichts, macht doch das Implantat, das Cochlea-Implantat. Das war dann im 19. gewesen.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Ein Implantat, also das ist ein Hörgerät, das man eben einpflanzt, quasi, also reinoperiert. Das heisst, es ist wirklich auch eine schwarz-weiss Entscheidung, oder? Jetzt musst du dich entscheiden, ja, lasse ich das los, dass ich wirklich einfach mir ein Implantat mache und eigentlich die Hoffnung aufgeben, dass sich mein Gehör wieder erholt. Oder lebe ich weiterhin mit dieser unsicheren Situation?
Ja, genau, genau. Das ist halt, wie du gesagt hast, es ist ein definitiver Eingriff. Du kannst das nicht mehr wirklich geil machen. Du machst das Gehör auch kaputt in dem Moment, wo du die Operation machst. Und ich bin jetzt einer gewesen, der gern daran geglaubt hat, dass ich mal wieder werde hören.
Mhm.
Und für mich war es halt wie auch gewesen, shit, wenn ich mich für die Operation entscheide, glaube ich auch nicht mehr. Und dann noch Eduket, dass ich denke, jetzt hat es ein Gerät im Kopf. Ich will doch nicht, dass...
Das sieht man auch von außen, oder?
Genau, das sieht man recht gut.
Vielleicht noch einhaken dort im Glauben. Also, dass du geglaubt hast, dass sich dein Gehör wiederholt, hat ja auch mit deinem christlichen Glauben zu tun. Oder? Du glaubst, hast auch in dieser Zeit immer an Gott geglaubt und hast eigentlich wegen dem auch sehr gehofft, dass dann noch ein Wunder passiert irgendwie mit deinem Ohr.
Mhm. Ja, das ist so. Also die Fights, die ich gesagt habe, dass sie entweder einen Steuerrat angeschrauben oder dort sind sie wirklich auch Fights gewesen, wo ich mit Gott irgendwie geführt habe. Dass ich einfach den Zerriss habe ich mit ihm, manchmal laut, manchmal grennend, manchmal wie auch immer, habe ich geteilt. Und ich selber habe dort extrem viel Schönes auch erlebt in dieser Verzweiflung.
Inwiefern Schönes erlebt?
Ja, das ist, ich probiere mich kurz zu fassen. Es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Und das war wieder mal verzweifelte Situation im Geschäft. Nichts gehört, mühsam. Ich habe mich gefreut, hey, zum Wegekollegen Jakob Reichner, dann mit dem zu schwätzen. Er ist nicht da. Und ich hocke am Tisch und sage zu Gott, das scheisst mich so an. Und ich dachte, okay, Sam, das sind 2 Möglichkeiten. Entweder liest du jetzt ein bisschen Bibel oder gehst du joggen. Und ich dachte, okay, komm, lese ein bisschen Bibel. Dann habe ich die Bibel gelesen und bin eingeschlafen. Und dann bin ich wieder erwacht und dachte, okay, gut, jetzt gehst du noch joggen. Und ich habe dann Scheiße gehört, also ja, nicht gut gehört. Und dann bin ich gerade joggen, eine Stunde zu Bern, bin auf die Wege gekommen und gemerkt, wow, ich höre wieder, so, dass ich Musik höre. Und das war dann Monate nicht möglich gewesen. Und ich habe mit 5 Wegekollegen vorher zusammen gewohnt, die unterschiedliche Kollegenkreise hatten. Das heisst, wir haben eine extrem grosse Musikdatenbank gehabt. Irgendwie auf einem Stick drauf und so. Dann habe ich die aufgetan, habe einen Song ausgewählt, ein Song, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und der Song heisst Samuel, Do You Lend Me Your Ear?
Do You Lend Me Your Ear?
Ja, genau.
Also, würdest du dein Ohr zu mir beugen, so
genau.
Neigen?
Gehst du mir dein Gehör? Und das war so krass gewesen. Das ist, er singt dort Samuel, Do You Lend Me Your Ear? There will be days you feel like flying. There will be days you feel like crying. Never stop trying. My love is never dying. Und das sind Worte gewesen, die in dem Moment so krass gepasst haben.
Kannst du mal auf Deutsch übersetzen?
Sam, da gibt es Tage, da fühlst du dich zum Schreien. Und ich habe eine Stunde vorher geschrien. Da gibt es Tage, da fühlst du dich, als machst du rennen. Und was mir nicht gut ist, habe ich gesagt, Herr, ich mache am liebsten rennen, aber ich kann nicht. Ich bin echt verrückt. So. Und gibt es eben solche Tage, glaube ich ja nicht, dass meine Liebe zu dir jemals stirbt. Never stop trying, probier es einfach, hör nicht auf zu probieren. Mhm. Und gib mir deine Ohren. Und im Endeffekt, mein Name wird genannt, klar, es hat einen bescheidenen Grund. Mein Name wird genannt, mein Gehör wird genannt, all die Sachen, die ich an diesem Tag eben platziert habe, sind genannt worden. Und dort habe ich einfach ein paar Stunden lang geheult. Und bis der Wegenkollege wahrscheinlich kam, habe ich den Laptop zugetan, mir schlafen steht. Genau. Ich habe es dir schon erzählt, aber in dem Moment wollte ich nicht. Mhm. Das reden. Ja, das ist eines meiner schönsten Begegnungen, die ich als Begegnung mit Gott oder so eine feine Berührung von Gott bezeichne. Die heute sehr emotional ist für mich.
Mhm. Und was genau nimmst du aus dem aus? Also ist es wie Zusage, hey, egal was mit deinem Körper passiert, es ist gut, meine Liebe ist da? Oder ist es, glaub daran, dass dein Körper wieder gut wird? Glaub an die Heilung? Oder was nimmst du mit aus dieser Begegnung?
Also in dem Moment war es einfach, hey Sam, ich bin da. Ich hab alles gehört, was du mir gesagt hast. Ich sehe, dass du schlecht hörst. Aber glaube ja nicht, dass ich nicht da bin, dass ich dich nicht von Herzen liebe. Glaube das ich ja nicht. Und es kann man, ja. Mhm. Und es war einfach, er sieht mich. Also wenn ich in meiner kompletten Verzweiflung. Und das war das, was mir in dem Moment, so gut hat.
Du hast ja dann entschieden, das Implantat zu machen. Ist das für dich auch eine Entscheidung gewesen? Ein kleiner Bruch, sag jetzt mal, in deinem Glauben?
Also es ist ja so, dass ich das mit Einfluss hatte, dass ich gedacht habe, ja, Moment, ich kann doch jetzt nicht das Implantat machen. Vielleicht will mich ja Gott noch heilen. So. Mhm. Aber dann gleichzeitig irgendwann noch gemerkt, ja, Moment, also, wenn schon ein Wunder passiert, dann kann das Gerät da einfach, wenn ich die Operation gemacht habe, kann das Gerät da einfach verschwinden. Und ich habe gehört, also wenn schon ein Wunder, dann spielt es keine Rolle, in welcher Art und Weise. Also ich mache es einfach. Es ist nicht, ich gebe nicht den Glauben auf, sondern ich traue manchmal mehr zu.
Mhm. Mit so einem Gerät muss man ja ganz neu lernen hören, oder? Mhm. Wie hast du das erlebt? Wie war das gewesen, die erste Zeit mit diesem Implantat?
Also, da wirst du operiert, da wird wirklich in Schädel, das wird aufgetan, da wird reingefräst und dann musst du das heilen, 4 Wochen etwa. Mhm. Und dann kommt wirklich der Tag X, wo sie dir ein Gerät an den Kopf tun, also das Cochlea-Implantat, wo dein Hirn ein Signal bekommt, das er in seinem Leben noch nie bekommen hat. Und das ist ein Moment, wo du Filme findest auf YouTube. Das sind krasse Momente, das sind meistens auch Leute, die noch nie einen Ton gehört haben, auf einmal einen Ton hören. Also sehr viel Tränen, sehr berührende Momente. Und da lese ich schon viel und so bin ich recht vorbereitet gewesen. Und ja, das ist einfach kurz gesagt, du tust das Gerät her und ich hatte 2 Tonspuren gehabt. Wie so 2 Tonspuren, 1 mega hoher Ton, wo einfach immer ein Pieps war, aber vielleicht ein Tinnitus, was aber überschlägt. Und die Stimme von dem, was wirklich passiert ist, von meiner Frau zum Beispiel in dem Moment, dann aber eine Oktav zu hoch. Also es ist im Moment, wo es anschaltet, ist es eher wüst, was du hörst. Und hennen laut.
Mhm. Und es ist ein Prozess, wo das Hirn wie sich adaptiert und mittlerweile hörst du mehr wie? Immer noch eine Oktave zu hoch.
Nein. Sehr natürlich. Mhm. Ich bin auch in der Ferien und das war auch super gewesen, ich kann ausprobieren. Und das Tinnitus, die 2. Spur, ist etwa nach 4 Tagen zurückgegangen und verschwunden. Und jetzt, ich weiss nicht, wie ich früher gehört habe, aber so wie ich jetzt heute höre, fühlt sich extrem, extrem natürlich an.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, deine Frau war eine der ersten Stimmen, die du gehört hast. Mhm. Wie hast du sie lernen kennen? Also, und wann hast du sie lernen kennen?
Die Rahel, ja, die habe ich im Geschäft lernen kennen. Es war ihre 2. Lehre, also bin ich ihr Oberstift gewesen, obwohl sie 5 Jahre älter ist. Mhm. Und meine Frau ist auch Prinzessin, also prinzessin.ch, das ist das Portal, wo ich alles gebe, und sie ist dort Prinzessin.
Also, sie ist Prinzessin, das ist wie, müssen wir vielleicht sagen, wie eine Unterfirma von Firma, wo der Flyer druckt, Poster druckt, so die kleineren Geschichten druckt. Mhm. Und sie ist dort wie das Aushängegesicht von dieser Prinzessin eben.
Ja, genau. Es ist der Mensch hinter der Prinzessin. Also man hat so eine Bildwelt. Und das ist Rahel, meine Frau, die da drauf ist. Und die habe ich im Geschäft kennengelernt. Und für sie, sie war schon ein mega Tag bei Hirnhautentzündung. Also das ist auch der Grund, warum ich nicht möchte, die Hirnhautentzündung messen, weil ich habe sie dann auch richtig kennengelernt, Rahel.
Ah, sie ist dann schon da gewesen und sie hat sich dann wie auch um dich gekümmert in dem Sinn.
Ja, dann hat es ein bisschen angefangen, dass wir es besser kennengelernt haben.
Ja.
Und das hat sich einfach eine Freundschaft entwickelt im Geschäft. Sie ist dann gegangen und wieder gekommen und so. Mhm. Aber da haben wir uns kennengelernt im Geschäft. Ja.
Mhm. Und ihr habt Familie gegründet, ihr habt ein Mädchen bekommen, Lucy.
Mhm.
Und dann ist auch dort wieder eine sehr herausfordernde Situation gekommen. Sie sind zum zweiten Mal schwanger geworden.
Mhm.
Und schon während der Schwangerschaft, glaube ich, gemerkt, stimmt etwas nicht.
Genau. Das war Ende 2016. Rahel war schwanger, du sie eben zwei. Rahel war im fünften Monat und dann hat sich eine klassische Kontrolle. Ich habe nicht Angst. Ich hatte nicht Angst, um das Kind irgendwie. Ich bin echt zur Kontrolle. Dort hat die Kontrolle gesagt, oh, etwas ist nicht gut. Und dann hat er uns eigentlich gesagt, ja, das kommt nicht gut mit dem Kind. Der Bauch hat kein Fruchtwasser, weil das Kind keine Nieren hat. Und keine Nieren gibt kein Bissi. Ohne Bissi kein Fruchtwasser. Und ohne Fruchtwasser keine Lunge. Genau. Das war im Dezember 2016. Und er ist natürlich er hat einen Schlag gewesen und er hat uns dann empfohlen, abtreiben, sofort. Dann hat er einfach weniger Komedis, kannst schneller wieder schwanger werden. Und so für uns war echt klar gewesen, nein, wir wollen es irgendwie natürlich angehen und wir schauen, was jetzt rauskommt. Das Kind fühlt sich wohl. Also hat nicht im Bauch, hat sich ganz wohl gefühlt.
Das heisst, es ist schon gewachsen, aber es hat keine Nieren gehabt und die Lunge hat sich nicht weiter ausbilden. Aber es ist klar gewesen, wenn es auf die Welt kommt, es wird nicht überlebensfähig sein.
Genau. Und es ist auch so gewesen, seit dem Tag, wo wir Bescheid haben bekommen, habe ich es das erste Mal gespürt, nach am Abend, am Bauch, wie es geschüttelt hat. Und, für uns ist klar gewesen, wenn ich schon glaube, dann glaube ich auch dort wieder an ein Wunder. Und das, was ich machen kann, ist jeden Tag für das Baby zu betten. Und das wird natürlich noch intensiver. Also, ich habe dann gewusst, okay, ich tue mich vorbereiten auf den Tod von meinem Kind, der wird kommen. Aber ich glaube gleichzeitig, habe ein Wunder und bete ich jeden Tag für das Kind. Das ist das, was ich machen kann. Auch dort hat es coole Erlebnisse gehabt. Ich werde es da nicht alle erzählen, aber das war so ein bisschen das Dilemma gewesen. Aber auch dort wieder die Familie, wie sie da war und alles, das war extrem cool gewesen. Und es hat einen Vorteil gehabt, wir haben uns halt ein bisschen vorbereiten können. Wir haben dann geschaut, wie geht mit so etwas um, was macht man im Spital, wenn es stirbt. Will man es dann jemandem zeigen oder nicht? Ein Kind? Will man dann besuchen oder nicht? Was ist nachher mit der Rahel?
Wie seid ihr als Paar mit dem umgegangen? Also ich stelle mir so noch schwierig vor. Ist ja für beide extrem schwierig, oder? Also habt ihr euch dort wie können unterstützen oder hat es jeder für sich ein bisschen verarbeitet?
Nein, wir haben schon sehr unterstützen. Es war schon gängig so, dass Rahel und ich sehr gut reden über alles. So, bevor wir zusammen waren und bevor wir verliebt waren, war das etwas, wo mega cool war, mit Rahel und ich reden. Und das war dort nicht anders gewesen, dass wir einfach alles besprochen haben, viel geredet haben, auch mal zusammen Tränen vergossen haben, aber extrem zusammen, würde ich sagen, ja. Ja.
Nachher ist es zur Geburt gekommen, oder? Also, ihr habt das wirklich alles natürlich la wachsen.
Mhm.
Es ist zur Geburt gekommen. Kannst du uns in diesen Moment zurücknehmen, wo das Kind auf die Welt kommt?
Das ist dann im Februar, also im siebten Monat, hat Rahel Blutungen bekommen, so. Mehrmals. Und das, was sicher eine Challenge war, Rahel hat sich zumindest gewünscht, dass sie es natürlich gebären kann. Dass sie es als Mami einfach gebären kann. Und es ist dann ein bisschen komisch gelegen im Bauch und so, dass die Rahel in Gefahr ist gekommen. Und dann hat man im Februar einen Kaiserschnitt machen. Und das ist natürlich ein abartiger Moment. Das, was ich persönlich krass gefunden habe in diesem Moment, ist, Also es war ein Kaiserschnitt gewesen. Der Anblick war nicht so schön gewesen mit der Frau, die dort auf dem Trage liegt, die Arme ausbreitet. Es hat mehrere Zusammenbrüche gehabt. Und nehmen sie das Kind raus und haben sie ihren Arm auf die Brust gelegt. Die Trailer war aber so schwach gewesen, die hätte es fast nicht können. Jetzt fast nicht, man hat es schon wahrgenommen, aber sie war extrem schwach gewesen. Und dann haben sie es mehr gegeben. Und was mir extrem eingefahren ist, ist, ich habe den Bübel schon an, haben wir ihn getauft. Ich habe ihn eigentlich nicht gekannt, oder? Und in dem Moment, ich als gläubiger Mann, haben wir auch im Vorfeld gedacht, dass wenn es auf die Welt kommt, der Bett ist nicht richtig ordentlich für das Kind. Ich habe nicht mal daran gedacht. Ich habe es einfach in die Hand genommen, in die Arme genommen. Und ich habe sicher über 100 Mal ihm einfach gesagt, wie fest dass ich ihn liebe. Und wie schön, dass er ist. Und das ist das, was mich so krass hat, dass ich für den Bubu einfach gefühlt fast eine bedingungslose Liebe hatte. Einfach, das war einfach da gewesen. Ich wollte nichts anderes sagen, als ihm einfach sagen, dass ich ihn liebe. Und er hat 20 Minuten hat er gelebt. Sie haben ihn dann nach etwa 10, 15 Minuten bei mir im Arm haben sie ihn zurückgegeben, Rahel, auf den Brustkorb. Und sie hat es auch gespürt. Sie hat gesagt, irgendwann habe ich das Gefühl, sie ist gestorben. Und dann haben sie geschaut, dann ist er gestorben. Und das, für mich ist es einfach auch der Link zum Göttlichen. Jetzt beim Christlichen tut man, beim christlichen Glauben tut man oft, sagt man, der Mensch hat, ist nach dem Ebenbild von Gott geschaffen. Oder im Mensch gibt's Sachen, die fast göttlich sind. Und für mich ist der Moment von, ich bekomme das Kind in meine Arme und ich liebe das auf eine Art und Weise, die so deftig ist, dass ich mir gedacht habe, ja, Moment, also wenn Gott mich noch mehr liebt als das, und zwar egal, mein Sohn, der hat Blut dran gehabt, der hat nicht geschrauen, der hat einfach ein bisschen gelebt, aber der hat nichts bewiesen, der ist einfach gewesen. Und das ist das, was mir so eingefahren ist, die bedingungslose Liebe, die ich schon habe für mich, für mein Kind, und wo möglich Gott auch für mich hat, wo ich super schön finde. Mhm. Und der Glaube, der dort auch extrem hilft, dass ich denke, ja, der Bibel, der ist jetzt einfach direkt auf den Himmel, der ist der Pepe, meine Grosseltern, und wenn ich so die Vorstellung, die finde ich köstlich, dass er dort ist und schon einen Bull spielt oder was auch immer. Mhm. Und das ist etwas, wo ich mich sogar ein bisschen freue drauf, dass, wenn ich mal sterbe, sehe ich ihn dann vielleicht. Einmal dort, das, was ich daran glaube, dann sehe ich ihn wieder. Ob es wirklich so ist, weiß ich auch nicht.
Mhm. Also schon wahnsinnig viel Trost erlebt in dem Schmerz.
Ja, lustigerweise auch gerade nachher, auch gerade nachdem es passiert ist. Ich habe eine Mail dann geschickt an die ganze Bude mit einem recht brachialen Bild. Also meine Frau, die Tränen hat, und der Sohn, wo auf ihrem Körper liegt, aber schon tot. Und dort, wenn ich mich erinnere, haben wir geschrieben, wir sind dankbar für alles, was wir erleben. Und ich dachte, shit, schon Tag zwei nachher. Also es ist brutal schmerzhaft gewesen. Wirklich, ja. Mhm. Aber es ist schon wie einfach irgendwie auch dankbar für Freunde, für Familie und ich habe gefühlt einfach auch, dass man getreut war irgendwie. Und mhm. Das, was ganz spannend war, ist, ich habe nicht gewusst, wie ich reagiere. Ob ich meinen Sohn, meinen Todsohn, jemandem was zeigen oder nicht. Und schlussendlich habe ich gemerkt, mit jeder Person, die er sieht, geht bei mir der Schmerz ein bisschen zurück und ich werde stolz. Und ich kann nicht zeigen, das ist mein Sohn, er ist zwar nicht mehr lebend, aber das ist der Johann. Mhm. That's my son. Irgendwie. Und das ist irgendwie schön gewesen, dass ich die ganze Familie vorbeikomme, beste Freunde, die ich einfach zeigen kann. Und das hat den Schmerz irgendwie gelindert. Das war schon ein schönes Erlebnis gewesen, das ich im Vorfeld nie hätte können mir erdenken, dass es vielleicht so ist, wo er einfach war. Und dann sind auch bei Rahel und bei allen Leuten, die bei ihr gekommen sind, extrem viele Tränen geflossen, aber auch viel Freude, wie die Tochter reagiert hat auf einen Schwan. Das ist absolut wunderschön gewesen. Mhm. Da sind wir auch dankbar gewesen für den Sommer, hey, für unsere Tochter. Mhm. Genau.
Mega schön. Merci vielmals. Wie ist es denn für euch als Familie weitergegangen? Also, weißt du, ihr habt, ja, ich musste verabschieden vom Schoan. Das ist sicher auch ein Zeitchen gegangen, oder? Wo das echt so im Vordergrund war. Mhm. Ist es dann für euch eine Frage gewesen, wollt ihr weitere Kinder? Oder ist das, ist, 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 der Schmerz zu gross gewesen, um an das zu denken? Oder wie hat er weiter geplant?
Also die Rahel, meine Frau ist eine sehr fröhliche, eine sehr lebhafte, warme Person. Und sie hat, für sie ist es noch einmal sehr schwierig gewesen nachher. Also so ein, zwei Jahre. Ich würde sagen zwei Jahre. Wo ich weiß nicht, ob man kann sagen Depression, aber was sicher depressive Züge da waren, Kraftlosigkeit und so. Und dann irgendwann haben wir gesagt, also in dem Moment können wir uns nicht vorstellen, es ist echt zu viel, irgendwie geht es nicht. Vielleicht wäre es ja gleich gegangen, aber in dem Moment haben wir gesehen, es geht nicht. Und dann haben wir dann irgendwann entschieden, nein, es ist gut, wir haben eine wunderbare Tochter, wir haben uns das zweite gewünscht, es ist leider gestorben und jetzt ist es jetzt gut. Es ist gut so. Mhm. Also jetzt gibt es keine Kinder mehr bei uns.
Mhm. Du hast dich weiterhin in deinem Unternehmen sehr engagiert. Hast du eigentlich ja von Anfang an, oder? Du hast die Lehre gemacht im Unternehmen, bist eigentlich immer in diesem Unternehmen. Du hast eben die Prinzessin fest mitgeprägt, also das, die Marke, eine Marke von Jorti. Und es ist nachher irgendwann ja auch zum Punkt gekommen, wo dein Vater zurückgetreten ist quasi und die Unternehmensführung weitergegeben hat an euch, an die nächste Generation. Es waren vier Brüder, die alle involviert waren im Geschäft. Und das ist, ja, das ist ein herausfordernder Prozess gewesen, oder? Die Unternehmens- oder der Generationenwechsel. Kannst du uns noch ein bisschen von dem erzählen?
Ja, genau. Also der Vater hat eigentlich schon sehr früh, also der Bruno Jordi hat schon sehr früh das initiiert, einen sauberen Generationenwechsel, und externe Hilfe geholt. Ich war dann 17 etwa, und mein Bruder, der Älteste, in dem Fall 24, 25 dort rum. Das ist sehr gut aufgeleistet von meinem Vater. Aber ich glaube, die Challenge ist halt einfach, wenn du mit 17 Fragen bekommst zum Unternehmertum, was du mal machst, machen, bist du einfach an einem Punkt, wo das einmal ich jetzt nicht können beantworten kann. Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber Anfangslehre, da hast du andere Sorgen als jetzt das Unternehmen von deinem Vater. So. Und so würde ich sagen, es ist super aufgeleistet worden, aber ich bin recht jung gewesen. Und mein Vater ist ein visionärer Typ gewesen, der konnte Menschen päckeln. Also, das Feuer, das er hatte, für Sachen, hat er können übermitteln. Aber er war ein Patron gewesen. Also, er hat gesagt, was durchgeht. Er hat vieles selber entschieden. Aus der Geschichte, was mit seinem Bruder dann hat gegeben, was nicht immer einfach war. Für ihn war klar, okay, dann entscheide ich einfach. Mhm. Wenn es Probleme gibt, dann suche ich nicht Diskussion mit meinem Bruder, sondern ich entscheide einfach. Mhm. Und so hat es, sind halt die Leute, die sich gewöhnt, an diesen Führungsstil, an diesen Menschen Bruno, der so vorgeht. Und dann kommen die Söhne, die vielleicht gerne eine flachere Hierarchie möchten, mehr Leute, die mitreden. Und das ist noch so ein Päckchen, das du da mitnimmst, ja, das nicht zu unterschätzen ist.
Mhm, ja, und ungewöhnlich ist ja auch, ihr seid vier Brüder. Die Diskussion war, glaube ich, auch noch, ob eure Schwester auch noch einsteigt. Aber sie hat sich dann wie entschieden, nein, das ist ein bisschen euer Ding. Also das ist ja auch noch ungewöhnlich, oder? Nicht nur jemand übernimmt und man muss sich an einen neuen Führungsstil gewöhnen, sondern ich kann mir vorstellen, jetzt kommen da vier Brüdchen, wo die auch noch zusammen müssen Führungsstil entwickeln, oder?
Mhm. Ja, genau. Familie, da sind viele Emotionen, vielleicht auch gewisse Erwartungen um Sachen, die richtig tief sitzen, oder man tut, kannst verändern.
Mhm. Und für dich ist immer klar, dass du übernimmst, dass du möchtest in diesem Unternehmen bleiben, dass du ins Unternehmertum einsteigst.
Also dann, wo das passiert ist, wo der Generationenwechsel angefangen hat, 17 war ich, oder Gabriel 24, dann haben wir noch überhaupt nicht darunter vorstellen. Mhm. Es waren ja auch andere Leute im Lied, Vater war noch da und so. Und ich habe dort die Lehre gemacht, aber ich war einfach gemütlich dabei gewesen und nicht können mir vorstellen, was es bedeutet.
Nachher bist du ein bisschen auf den Boden von der Realitäten aufgeprallt. Irgendwann hast du realisiert, es bedeutet viel Verantwortung, oder?
Mhm.
Wie hast du das gemerkt?
Bei mir habe ich das Gefühl, dass es einfach Zeit braucht und Situationen, wo ich merke, wo ich challenged werde, wo ich merke, im Moment, so macht ich es nicht. Ich mache es anders. Und dann, in dem Moment, wo ich merke, ich mache es anders, merke ich, ich kann es ja gar nicht ändern. Ich bin zwar Inhaber, wenn etwas passiert, bekomme ich als Jordi, weil ich Jordi bin, bekomme ich alles ab. Und dort habe ich gemerkt, ich muss und ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel im Leben. In dem Moment, wo man Verantwortung übernimmt, verändert sich eigentlich sehr vieles.
Also wie hat das ausgesehen für dich? Also du hast wie gemerkt, hey, ich werde verantwortlich gemacht für Sachen, die ich aber eigentlich anders würde machen lieber. Mhm. Aber eigentlich hast du keine Kompetenzen, um sie so beeinflussen. Habe ich es richtig verstanden?
Genau. Ja.
Und was hast du dann nachher geändert an dieser Situation?
Es ist dann der Moment gekommen, wo wir gemerkt haben, das ist das Konstrukt, wie wir es jetzt haben oder dann zumal hatten, mit allen Jungs, die verboten sind, also ich und meine drei Brüder, müssen wir uns anders aufstellen, dass es funktioniert. Und so ist es dann zumal zur Entscheidung gekommen, dass wir als Brüder den Verwaltungsrat übernehmen. Und das ist sicher eine Entscheidung, die wir so kommuniziert haben, die Teil verstanden haben, Teil weniger. Und das war eigentlich der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh shit, jetzt bin ich im Verwaltungsrat, jetzt trage ich richtig, richtig viel Verantwortung und habe dann auch nach wirklich mehr und mehr Verantwortung übernommen. Bis zum heutigen Zeitpunkt, ja.
Wo du Verwaltungsratspräsident bist, oder?
Sogar, ja. Als junger Schnauzer.
Mhm. Also das heisst, du hast ja eingangs gesagt, du bist eigentlich ein scheuer Bub gewesen, oder? Also das ist eigentlich nicht unbedingt deine Art, dass du dich gerne in so Situationen bringst, wo du Führung übernimmst, wo du Entscheidungen triffst, wo du herstehst vor allen anderen. Was gibt dir denn die Überzeugung, dass du das trotzdem machst, so in eine Führungsrolle reinzugehen?
Also erstens mal, es ist ein Erbe, das wir bekommen haben und das wir sehr schätzen.
Mhm.
Also ich und meine Brüder, für uns ist es eine Ehre, dürfen wir das machen.
Mhm.
Die Unternehmung weiterbringen mit allen Menschen, die da drin sind, mit denen unterwegs sind.
Es sind viele Menschen, oder? Vielleicht?
Ja, etwas über 70 Leute. Mit denen geht man weg. Das ist der grösste Teil des Tages, ist man im Unternehmen mit diesen Leuten zusammen. Man hat die Möglichkeit zu gestalten, zu prägen. Und das ist alles, das ist eine coole Sache. Das ist auch das, was ich mir irgendwie wünsche.
Mhm.
Können zu prägen, Vollgas geben. Und mit den Brüdern, dass das funktioniert, das ist natürlich ein riesen Privileg. Also wir sind verschieden. Wir ticken wirklich verschieden. Und wir geraten an die Haare. Das ist auch so. Gehört dazu. Mhm. Aber wir machen zusammen Ferien, wir verbringen sonst Zeit zusammen und wir sind irgendwo durch eine Einheit. Und das schätze ich extrem, das können zu machen mit meinen Brüdern.
Mhm.
Hat zum Beispiel mein Vater, ist echt nicht gegangen. Das ist einfach nicht gegangen.
Mit seinem Brüdern?
Mit seinem Brüdern.
Mhm.
Und Schwester hat er auch noch gehabt. Und das ist ein Privileg. Und der Vater, der ist immer noch da. Der Vater, der ist einfach im Hintergrund, der lässt sich das alles an, macht sich sicher auch seine Sorgen zwischendurch. Aber der ist da und unterstützt uns einfach als seine Söhne. Das ist schön.
Was hast du vielleicht auch für so Visionen in Zukunft? Also woher willst du noch mit dem?
Mit dem Unternehmen Jordi?
Mhm.
Gute Frage. Natürlich wollen wir erfolgreich sein. Mhm. Erfolgreich nicht nur in finanzieller Sicht, sondern ich persönlich wünsche mir extrem, dass wenn Leute hier kommen, arbeiten können, dass das ein Ort ist, wo sie gerne sind, wo sie gerne Gas geben. Das ist für mich noch vor dem finanziellen Erfolg. Ich mache dass wir hier so erfolgreich sind. Die Art und Weise, wie wir zusammen arbeiten, wie wir zusammen Geschäfte, wie wir Kunden umgehen, dort möchte ich irgendwie erfolgreich sein. Dass wir so eine sportlich-familiäre Dynamik entwickeln. Dass wir auf die Schulter klopfen, cool gemacht, super gemacht und jetzt auf Sachen herweisen, aber wir sind zusammen unterwegs. Wir geben einander auf den Deckel, aber wir sind zusammen unterwegs und geben uns als Mannschaft, als Team, wir gehen füreinander.
Mhm.
Wir gehen zusammen durch den Konten. Das ist das, was ich mir irgendwie wünsche oder irgendwie das Gefühl habe, das ist irgendwie auch Reichtum. Das ist einfach, wenn das alles irgendwie stimmt. Ja.
Mhm.
Und das andere ist natürlich, dass wir finanziell erfolgreich sind. Und finanzielle Freiheit bedeutet auch, dass du positiv kannst prägen kannst, du kannst grosszügig sein. Und das finde ich auch sehr, sehr schöner Gedanke. Die nächste Generation, die ist da. Also in unserer Familie sind 12 Kinder rum. Ob das jemand von denen übernimmt, keine Ahnung. Wissen wir nicht.
Werden oder ob es alle 12 übernehmen.
Also,
geht auch noch die nächste Challenge.
nächste Challenge. Aber so wie es aussieht, wird es meine Tochter.
Ja, danke vielmals, Sam, für den Einblick in dein Leben. Mega spannend gewesen und sehr inspirierend. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute.
Danke vielmals.
Ich habe gelacht, ich habe gerannt und ich bin inspiriert worden. Der Sam Jordi beeindruckt mich mit seiner ehrlichen, humorvollen und gleichzeitig tiefgründigen Art, sein Leben anzupacken. Möchtest du weitere Lebensgeschichten hören, dann kannst du das ermöglichen und zwar mit deiner Spende. ERF Media finanziert sich durch Spenden. Merci vielmals schon jetzt, dass auch du mitdrehst über einen Link in den Shownotes. Die Sommerpause geht noch ein bisschen weiter, darum gibt es auch nächste Woche eine Wiederholung von einer von unseren Lieblingsfolgen und am 21. August sind wir mit einer neuen Folge zurück. Dann hocke ich nicht als Host, sondern als Gast hier zur vier von unserer 100. Folge und die Woche darauf kehren wir sie um und hören aus dem Leben von Ruth Stutz. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.